Es ist höchste Zeit, dass wir hier mal ausführlicher im Rasenfunk über den SC Freiburg sprechen. Julian Schuster ist da als Trainer, das habt ihr mitbekommen. Aber was hat sich eigentlich verändert hin zu Christian Streich? Das wollen wir hier diskutieren mit Carsten Schröter-Lorenz vom Kicker. Freue mich sehr, dass er hier ist. Freue mich sehr, dass es losgeht. Jetzt hier im Rasenfunk.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Wir waren immer ein super Publikum und ich hoffe, dass Sie den Verein auch weiterhin unterstützen werden. Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Mehr als nur ein Wort zu seinem Abschied hat damals Christian Streich gesagt, unter anderem zu unserem Gast Carsten Schröter-Lorenz. Carsten, schön, dass du hier bist.
Ja, danke. Danke für die Einladung. Das ist mein zweites Mal. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo, grüß dich.
Wie ist es denn als SC Freiburg Reporter? Jetzt hatte man all die Jahre mit Christian Streich eine Konstante und bei allen Dingen, die sich verändert haben, schrittweise, ist ja aber doch viel gleich geblieben. War das jetzt für dich mal ein, also war das Adrenalin höher, als es in diese Saison reinging mit einem anderen Trainer?
Ja, es ist so, ich habe schon vorher gedacht, wann kommt so richtig der Punkt, wo man das merken wird und wo man ihn auch so ein bisschen vermissen wird, auch aus dienstlicher Sicht. Und das ist schon so ein bisschen die Pressekonferenzen vor den Spielen. Mhm. Und das ist logischerweise auch nichts gegen Julian Schuster. Aber ja, wir sind jetzt ungefähr bei 15, 20 Minuten bei Schuster. Und vorher waren wir ziemlich genau bei 45.
Und wie eine Wechsel vom Rasenfunk zu einem normalen Podcast.
Genau, mal fernab von irgendwelchen Zuneigung oder nicht. Das ist natürlich einfach auch immer viel mehr Material für Stories und teilweise natürlich auch ausführlichere Äußerungen, wenn es jetzt um Spieler geht und jetzt mal ganz von den Themen abseits des Fußballs zu schweigen. Das ist natürlich was fehlt, was aber auch klar war, dass es fehlt und da ist Julian Schuster auch gut beraten, das nicht irgendwie kopieren zu wollen. Der muss jetzt seinen Modus finden. Das macht er bisher schon ganz gut, weil er sich aus meiner Sicht eben auch nicht verstellt. Mhm. Sondern so ist, wie er ist und auch eine total spannende und sehr coole Persönlichkeit. Also ich kenne ihn ja auch schon lange und deswegen ist dann vielleicht auch dieser Kontrast gar nicht so groß, weil gefühlt hat sich dann doch nicht so viel verändert. Wenn man dieses Gesicht selber schon so lange kennt als Kapitän, dann als Verbindungstrainer, der war aus dem Trainerteam. Klar, Patrick Beier ist auch nicht mehr da, das war auch eine sehr wichtige Figur, aber eben im Hintergrund, den hast du jetzt im Tagesgeschäft auch nicht gesehen und im Stadion auch nur, wenn du wusstest, du musst ganz hoch gucken auf den höchsten Platz über den Logen, weil er da das Spiel beobachtet hat. Ja, dafür kamen zwei neue Trainer rein, die aber auch eher im Hintergrund sind. Also so wirklich viel hat sich nichts geändert, weil eben vor allem der Umgang, die Kultur, vieles ist eben gleich geblieben.
Mhm. Es gab einen ganz interessanten Interview-Schnipsel von Thomas Tuchel, als der jetzt englischer Nationaltrainer wurde. Da hat ihn Archie Rintrud, hat ihn gefragt, ob er sich in England mehr wertgeschätzt fühlen würde als in Deutschland. Und er hat es klar bejaht. Und er hat dann dabei gesagt, hier in Deutschland, da wird man sehr schnell in eine Schublade gesteckt und aus der kommt man nicht mehr raus. Wie ist das denn mit Julian Schuster, den du ja dann auch so lange auch als Spieler noch erlebt hast? Hast du das Gefühl, er hätte überhaupt noch die Möglichkeit, sich rauszuentwickeln oder? Wie würdest du das
Ja, sagen? Auf jeden Fall, weil ich finde, er steckt gar nicht in der Schublade. Mhm. Weil erstens ist er, würde ich jetzt mal behaupten, klar, ich kann nur von mir sprechen, aber ich gehe mal davon aus, dass er weitgehend auch bei anderen Menschen sympathisch rüberkommt, weil er eben das ähnlich hat wie Christian Streich, auch auf eine andere Weise, dass er ein echtes Interesse am Gegenüber hat, sei es jetzt sein Spieler, der in Anführungsstrichen wichtiger ist für seine Arbeit, logischerweise, oder eben ein Journalist oder ein Fan, der ihn um ein Foto, um ein Autogramm bittet. Der ist ein sehr zugewandter Mensch eben und deswegen aus meiner Sicht kommt er erstmal grundsätzlich sympathisch rüber und ist auch jetzt nicht so gewesen, dass er jetzt als Kapitän oder so da irgendwo verbrannte Erde hinterlassen hätte oder jetzt da in einer bestimmten Schublade gesteckt hätte, wie eben Thomas Tuchel. Ja, weil da muss man ja schon sagen, der hat einfach ja dann schon mit markantem Verhalten oder Auftreten schon dafür gesorgt, dass man ihn in eine Schublade stecken konnte. Also den kleinen Schlenker musst du mir erlauben, da war ich noch Volontär beim Kicker, das muss dann zwischen 2013 und 2015 gewesen sein, FSV Mainz am Trainingsgelände und habe, wie man es damals eigentlich noch durfte, dann auf dem Rückweg vom Training zu den Kabinen mit einem Spieler gesprochen, also so ein kurzes Tür- und Angelgespräch. Und da hat er irgendwie übers Gelände gebrüllt, kannte offenbar den Unterschied zwischen Volontariat und Praktikum nicht. Was quatscht der Praktikant vom Kicker meine Spieler an und so. Also Thomas Tuchel war schon so speziell, dass man ihn in eine Schublade stecken konnte. Ich muss aber auch dazu sagen, weit von außen betrachtet, dass er sich schon auch verändert hat. Aber jetzt genug zu Tuchel, würde ich sagen.
Ja, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist dieser Übergang von Christian Streich zu Julian Schuster. Wie überraschend war der denn dann für jemanden wie dich, der viel näher dran war und beide Protagonisten und ja auch den dritten, Thomas Stamm, der ja auch eine mögliche Wahl gewesen wäre, der damalige U23-Trainer. Wie überraschend war das für dich, dass es Julian Schuster wurde?
Ja, zwei Ebenen. Wenn man im ersten Moment, muss ich ehrlicherweise sagen, das kam auch so ein bisschen raus, war so ein bisschen der Fluch dessen, relativ über Jahre Abläufe auch ein bisschen hinter den Kulissen zu wissen. Ich habe halt, so ehrlich gesagt, bin ich lange nicht angesprungen, weil ich wusste, dass es immer die Momente gab, wo Christian Streich auch mit Abschied kokettiert hat, wo er intern schon quasi an der Grenze war. Und dann dachte ich, ja gut, dann lasse ich die anderen halt wieder die Aufregung entfachen, am Ende wird er verlängern. Und hatte nicht mehr so geschärfte Sinne, das gebe ich ganz ehrlich zu, weil es eben in den vergangenen Jahren oft so war. Und dann gab es wieder dann irgendwann die Mitteilung, okay, wir haben uns wieder geeinigt auf einen neuen Einjahresvertrag. Und als ich aber dann ein bisschen tiefer reingehört habe, habe gemerkt, oh, da könnte doch was anderes sein. Das war nämlich dann eigentlich, ja, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen dann, dass sie es eben nicht zwischen den zwei Achtelfinalspielen gemacht haben, wie im Jahr davor bei Juve, sondern das abgewartet haben und oh, jetzt kommt die Länderspielphase, oh, wollen sie vielleicht Raum lassen für eben dann doch diese Zäsur. Und dann war sie da. Und dann ist es wieder typisch SC auf den zweiten Blick, wenn man sich das kurz wirken lässt. Auf den ersten Blick total überraschend, weil er eben auch noch keine Cheftrainer-Erfahrung hat, Julian Schuster, außer eben bei der U19, glaube ich, von seinem Heimatverein. Das hat er im Löchgau, das hat er mal in der PK gesagt. Und dann im zweiten Blick wieder typisch SC, weil das ist so ein absolutes Eigengewächs, der eben intern gewachsen ist, diesen Übergang gemacht hat vom Spieler zum Trainer. Ja, wie viele Tage waren es? Das hat er mir mal in seinem großen Karriereinterview erzählt. Er hat 2018 die Karriere beendet und, glaube ich, ein, zwei Tage da zum Feiern des Klassenerhalts gehabt. Und dann hat er direkt die A-Lizenz, glaube ich, begonnen, den Lehrgang. Und jetzt ja auch vor kurzem die Pro-Lizenz gemacht und war da sehr engagiert in diesem Job als Verbindungstrainer, war dann ja auch viel mehr mit, auch noch in den Analysen beteiligt im Profi-Trainerstab. Ja, und dann ist es fast schon konsequent zu sagen, wenn wir von diesem Typ, von dem Charakter Julian Schuster so überzeugt sind, dass wir uns vorstellen können, eben Jochen Seyer als und Clemens Hartmann als Sportchefs, der kann die Profis führen und der kann die Mannschaft führen und der war jetzt über 6 Jahre dann eben in anderer Funktion relativ nah dran und hat das Handwerkszeug, weil er eben dann auch erstens die formale Voraussetzung hat, aber durch diesen Pro-Lizenz-Lehrgang, das betont er auch immer wieder, ja, seinen Handwerkskasten noch mal deutlich mehr gefüllt hat, dann ist es wieder total konsequent, SC zu sagen, okay, das ist unser Mann und dem werden wir jetzt ja auch viel mehr Zeit geben, unabhängig davon, dass es jetzt gut läuft, als an anderen Standorten, den bauen wir jetzt auf, mit dem wollen wir wieder längerfristig zusammenarbeiten. Und das war dann natürlich schon auch ein Vorteil gegenüber Thomas Stamm, wobei ich sagen würde, dass es dann einfach keine Entscheidung gegen Stamm war, wie es immer so schön heißt, sondern für Julian Schuster, weil der sie einfach als Person noch mehr überzeugt hat, dass er eben prädestiniert ist, der neue Cheftrainer zu sein.
Und im direkten Vergleich mit Thomas Stamm hat er natürlich den Vorteil, eine Identifikationsfigur zu sein vom SC, auch schon als Spieler. Also das ist nicht der Grund, warum man Trainer wird, aber ich glaube, wenn du so zwei Persönlichkeiten nebeneinander stellst, die ja beide, also der eine Thomas Stamm hat es ja schon gezeigt, dass er eben sportlichen Erfolg haben konnte und ein ganz wichtiger Teil des SC Freiburgs war, aber Julian Schuster, glaube ich, ist noch mehr Projektionsfläche fürs Umfeld auch, zumindest potenziell. Glaubst du, das könnte dann so das ausschlaggebende Faktörchen gewesen sein?
Naja, das kann ein Mosaikstein sein. glaube, dann ist es aber dann doch noch auch der Draht zur Mannschaft. Das sind eben neun Spieler, die mit ihm noch zusammengespielt haben und dass sie da einfach die Überzeugung hatten, okay, den brauchen wir nicht mehr vorstellen. Der braucht auch keine, der braucht sich auch keine Autorität aufbauen, weil das wussten die, die Sportchefs ja schon, was die, die Kollegen, die Ex-Kollegen, welche Meinung von, sie von Julian Schuster haben. Ich meine, das ist sehr eindrucksvoll, dass, dass Nils Petersen dann gesagt hat, uns im Sommer ja auch im Interview und auch schon bei anderen Gelegenheiten, die waren schon beeindruckt damals als Kapitän und vor allem in den Phasen, als Schuster eben nicht gespielt hat, was er da für Ansprachen gehalten hat, wie er irgendwie in der Kabine trotzdem noch ein Feuer entfacht hat und nie jemand ihn in Frage gestellt hat. Gerade also wirklich frappierend in dieser Zweitligasaison 2015-16 hat er, glaube ich, 8 Einsätze gehabt, 8 Kurzeinsätze, 8-mal eingewechselt als Kapitän. Und da kannst du ja denken, okay, ja, wer nimmt den noch für voll an anderen Standorten? Ja, und bei Julian Schuster war das nie eine Frage, weil der ist im Training, im täglichen Umgang in der Kabine vorangegangen. Und eben laut Schilderung von Petersen hat er immer wieder es geschafft, auch die, die Jungs anzuzünden als Kapitän, der jetzt gerade keine tragende sportliche Rolle spielt. Und da konnten sie sich sicher sein, dass sein Standing und seine Autorität schon eigentlich gegeben ist.
Und jetzt haben wir dann ja auch schon die ersten sportlichen Ergebnisse gesehen von Julian Schuster. Also wir fischen ja nicht mehr ganz im Trüben. Und es gab die Möglichkeit auf einen historisch guten Saisonstart. Also es lief ganz wunderbar. Aktuell ist man Tabellenfünfter nach 8 Spieltagen. 5 Siege, 3 Niederlagen, 13-11 Tore. Wir müssen jetzt wirklich nicht in jedes Spiel nochmal genauer reingehen. Das haben wir ja im Rasenfunk schon in den letzten Wochen gemacht. Aber wie hat es denn Julian Schuster geschafft, einen sportlich so erfolgreichen Start hinzulegen mit seinem Team?
Ja, weil er, und da müssen wir natürlich Christian Streich erwähnen, weil er natürlich auf einem ganz, ganz breiten, super funktionierenden Fundament aufbauen konnte. Also das ist ja nach wie vor noch diese über Jahre gewachsene Mannschaft mit diesem Korsett, mit diesem Gerüst, was so eingespielt ist, wenn wir da von Günther Grifo sprechen, wenn wir von der Innenverteidigung Linhard Ginter sprechen, auch wenn es da, kommen wir später noch dazu, ja in Nuancen dann auch einen verschärften Konkurrenzkampf gibt und eben dann zum Beispiel auf der anderen Seite eben langjährige Säulen wie Lukas Höhler und Nicolas Höfler erstmal draußen waren, weil sie verdrängt wurden, also auch wieder ganz moderat am Kader, Aaron Dingtschi und Patrick Osterhager als externe Neuzugänge, die aber dann gleich eine Rolle spielen und die den Konkurrenzkampf anfachen und dann teilweise eben gesetzte Spieler verdrängen und noch ein Eigengewächs wie Max Rosenfelder, dass diese Ergänzung zu dieser gewachsenen Mannschaft und eben ein paar neue Impulse, dieses höhere Pressing, was dann zum Beispiel Junior Adamu sicherlich geholfen hat, im Neustart deutlich besser zu funktionieren und die dadurch auch wesentlich höher stehende Abwehr, was ich weiß aus Gesprächen im Hintergrund, dem einen oder anderen auch besser gefällt, als teilweise unter Streich sich zu tief in Phasen zumindest in den Block zurückzuziehen, weil dann eben dein eigener Weg nach vorne logischerweise kürzer ist, was wiederum die Herausforderung mit sich bringt, ein paar Meter mehr hinter der letzten Kette zu verteidigen. Und das gelingt aber ganz gut. Und da haben sie eben mit Rosenfelder, machen wir später ausführlich, eben dann auch einen sehr, sehr schnellen Innenverteidiger, ein Eigengewächs, was eben auch wieder dafür steht. Es kommen weiterhin die Talente nach, wie auch dann Mansambi und Ogbus, die, wie auch andere wie Sidiya oder Makengo in der Vergangenheit so als junge Erwachsene geholt wurden, noch kurz im Unterbau, wie auch jetzt weiterhin weitergebildet werden und dann aber so fähig sind, dass sie direkt da Impulse setzen und die anderen so ein bisschen pieksen können. Und das alles ergibt ein Bild. Ich muss noch diese Leistungskultur erwähnen, weil ich glaube, das ist somit fast der größte Faktor. Dieses Wort hat, und da mal einen schönen Gruß an den Kollegen Timo Müller, mein Kollege eben formuliert, und es ist sehr treffend, weil darauf konnte Julian Schuster aufbauen. Er hat eben diese Mannschaft, die bereit ist, im Rahmen ihrer Möglichkeiten in jedem Spiel, Christian Streich hat immer gesagt, an die berühmte Kante zu gehen, aber wirklich immer oder fast immer verlässlich an dieses Leistungsmaximum ranzukommen. Und wenn man dann die gewachsene Qualität sieht und diese Erfahrung, dann ist es eben eine Mannschaft, die an solchen oder fast immer zumindest dem Gegner Probleme machen kann. Ja, wir kommen auch weiterhin noch dazu, dass es gegen die Top-Teams meistens dann nicht reicht, aber in einer beeindruckenden Konstanz, die keine andere Mannschaft hat seit Jahren, zu vielen Punkten gegen die Mannschaften unterhalb der Top 6. Und das macht so ein Bild zusammen, was eben diesen Erstarrt ergibt, der dann auch im zweiten Blick wieder gar nicht so überraschend ist, wie er vielleicht jetzt zunächst mal daherkommt, wenn man denkt, boah, das ist doch eine Riesenzäsur, wie geht das so reibungslos? Aber fast reibungslos geht es eben, wenn du ein perfekt bestelltes Feld hast und es dann weiter beackern kannst mit ein paar neuen Akzenten, ja.
Mhm. Und das führt uns ja aber zu der paradoxen Situation, dass du jetzt auf der einen Seite gesagt hast, ganz viel ist gleich geblieben, und auf der anderen Seite hast du jetzt allein in dieser Antwort jetzt schon mindestens 4 Aspekte genannt, die sich doch verändert haben. Mhm. Wie würdest du denn das, bevor wir jetzt dann mal in die Aspekte genauer reingucken, wie würdest du das denn gewichten, was sich verändert hat? Also, keine Ahnung, prozentual, wie viel ist neu?
Boah, das ist schwierig. Also, schwierig, das in Prozenten auszudrücken. Es ist schon sehr viel in Grundzügen gleich geblieben, und diese neuen Akzente, die sowohl ja personell, die ich angedeutet habe, als eben aber auch spielerisch taktisch sind, die sind dann eben aber dann doch so entscheidend oder markant, dass sie zumindest ein paar Prozent rausholen, wo man sagt, okay, sie sind jetzt variabler, sie treten ein Stück anders auf, sie sind eben vorne aggressiver, und das bringt eben dieses etablierte Gerüst dazu, dann sich nochmal weiterentwickeln zu können. Dass du nicht auf dem Level unbedingt bleibst, was ja schon gut war, sondern dadurch, dass du neue Impulse setzt, ja auch jeden Einzelnen dann nochmal herausforderst und es auch schaffst, während eben einige Säulen gerade Probleme haben, ihren Stammplatz zu behalten oder ihn zurückzuerobern oder ihn gerade verloren haben, schafft es aber Schuster oder hat es geschafft, dann aus einem Vincenzo Grifo irgendwie die absolute Topform nochmal hervorzukramen, und wohl bemerkt, das muss man mal dazu sagen, bisher fast ohne Standards. Also seine Scorerbilanz, wo man immer dachte, okay, da sind dann mindestens die Hälfte Elfmeter dabei, er hat noch gar keinen Elfer jetzt gehabt, wenn ich richtig weiß, sondern er hat nämlich diesen einen sogar verschossen, den er jetzt in der Saison hatte.
Gut, dann lass doch mal in die Veränderungen reingehen. Was würdest du denn sagen, ist der größte Unterschied von SC Freiburg unter Christian Streich zum SC Freiburg unter Julian Schuster?
Ja, das ist, was ich angerissen habe. Das ist schon die höheren Linien, sowohl in der letzten als auch in der vordersten, dass du aktiver bist im Pressing, im Gegenpressing, aggressiver vorne drauf. Das ist einfach eine höhere Anlauflinie, wenn du so willst, in der Regel. Und dadurch, ja, verändert sich dann auch der Stil, oder das kommt natürlich Junior Adamo entgegen, der aus der RB-Schule kommt, vorne sehr aggressiv und ständig eben drauf zu gehen, und dann, ja, wenn der Ballgewinn gelingt oder dann auch über Umwege kürzeren Weg zu haben und relativ direkt, zumindest in Phasen, dann nach vorne zu spielen. Und das ist eben dadurch dann auch diese aktivere Abwehr, die mutiger und einen Tick höher verteidigt, und dann verschiebt sich ja der ganze Block ein Stück nach vorne, und du hast dadurch eine andere Struktur. Also das würde ich schon sagen, ist der größte Unterschied, wobei sonst viele Muster eben auch gleich geblieben sind, ne? Also es wird natürlich immer mal das ein oder andere, mal eine Aufbauvariante, aber das gab es auch bei Christian Streich, da waren die schon auch sehr variabel dazukommen, ob du jetzt dann irgendwie mal Eggestein war das damals, der dann irgendwie von der Doppel-6 nach ganz rechts außen quasi als Anspielstation, Aufbau über rechts oder so, also solche Kleinigkeiten gibt es immer, aber wenn man jetzt das grundsätzlich oberflächlich mal kurz betrachtet, dann sind es schon die Höhen, die sich eben ein Stück weit nach vorne verschoben haben.
Ist das auch der Grund, warum Ehren Dingci dann eher als Zehner eingesetzt wird als auf dem Flügel, weil er eben auch im Pressing da eine Rolle spielen soll?
Sicherlich, und oder beziehungsweise Zehner, muss man immer sagen, Schrägstrich hängende Spitze, so ein bisschen im SC-System. Und aber man muss ja auch ganz klar sagen, es gibt halt einfach keinen Platz. Also wer an diesem Litz Doan in dieser aktuellen Form, wer will da vorbeikommen? Also rechts außen ist besetzt, links außen ist besetzt mit Grifo Doan. Das sind aktuell die besten, die formstärksten Spieler. Ohne die weiß ich gar nicht. Gut, das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil dann andere zwei Spiele gespielt hätten. Aber wenn du die Scorerpunkte abziehst, da sind, glaube ich, 13 zusammen, 5 und 8. Ja, da wird es deutlich anders aussehen. Also es gibt einfach keinen anderen Platz, kann man so sagen. Und dann probiert er ihn im Moment eben Und er gibt ihm immer wieder das Vertrauen, was ich auch bemerkenswert finde, weil er hat jetzt ja auch nicht so überzeugt bisher. Da hätte ich jetzt zum Beispiel erwartet, er hätte auch schon mal früher wieder Lukas Höhler spielen lassen können, sowohl mal vielleicht für Adamu als aber auch für Dingchi. Ja, er sieht ihn aber auch als Verbindungsspieler durchaus, weil man darf ihn gar nicht so sehr auf dieses Tempo reduzieren. Das hatte ich auch im Gespräch mit Clemens Hartenbach früher in der Jugend, hat er auch schon mal oder auch in den U-Teams des DFB mal so zwischen den Linien gespielt. Das kann er schon auch. Das ist jetzt nicht seine Kernkompetenz, aber er kann da schon auch sich mal fallen lassen. Er kann da schon auch im Kombinationsspiel mitspielen. Und das ist im Moment die Rolle, die sie ihm geben. Und haben natürlich trotzdem dadurch auch mal, wenn sich Raum bietet, eben diesen Topspeed-Spieler mit auf dem Platz, der in den letzten Jahren gefehlt hat, seit Kevin Schades Abschied, und da eben außen kein Platz ist, würde ich sagen, das ist so ein bisschen rein pragmatischer Grund, mal zu schauen, wie macht er sich als zweite Spitze beziehungsweise hängende Spitze oder Zehner, und kann eben da vorne mit Adamu dann eben auch anlaufen, ja.
Und woran glaubst du, liegt das, dass Julian Schuster so wenig rotiert? Also wir hatten viermal in Folge dieselbe Startelf, und man muss ja auch sagen, selbst bei den Wechseln ist es so, es wird zwar zum Teil früher gewechselt, aber wenn ich mir zum Beispiel eben jetzt die Einsatzzeiten von Lukas Höhler ansehe und du ja auch gesagt hast, Erin Dingschi hatte durchaus seine Probleme, also viele Minuten sind da noch nicht zusammengekommen mit 116.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist so ein bisschen, vielleicht ist er da eben auch der absolute Christian Streich-Schützling und von ihm geprägt worden. Das war ja schon auch Teil von Christian Streichs Coaching, dass wenn's im Großen und Ganzen funktioniert, hat er in der Regel auch wenig gewechselt. Und da hat er im Moment jetzt seine Formation, und ich habe ihn auch mal drauf angesprochen, weil es ja dann schon insgesamt eigentlich einen großen Konkurrenzkampf gibt und eben zugespitzt, sage ich mal, aufs Mittelfeldzentrum, auf die Innenverteidigung und eben auf die Zehn. Das sind so die drei Positionen, wo es eigentlich am engsten zugeht. Und dann meinte Julian Schuster, und das ist wohl auch Teil seiner Philosophie, auch mal nach einem schlechten Spiel, wenn die Trainingswoche danach zumindest in Ordnung ist, will er eigentlich das Signal setzen, dass nicht nur ein schlechtes Spiel reicht, um gleich raus zu sein, sondern eben diese Formation, die hat schon auch einen Vertrauenszuschuss. Also da erinnere ich dann an Lukas Kübler, der jetzt vor allem, aber da waren auch viele nicht auf der Höhe gegen St. Pauli, schlecht ausgesehen hat, der durfte dann wieder spielen erstmal, ja. Und ja, das scheint Teil seiner Philosophie zu sein, denen erstmal dann Vertrauen zu geben, auch wenn es mal nicht so läuft. Aber das wird spannend sein, wie sich das eben dann auf längere Sicht verträgt mit diesem Kader. Das ist nämlich übrigens eine spannende Sache. Jetzt haben sie zwar noch dank der türkischen Transferperiode Roland Scholloi noch von der Payroll und von der Kaderliste bekommen, weil eigentlich war ich auch schon kurz davor zu schreiben, und das wird bestimmt auch nochmal Thema sein, dieser Kader ist ja eigentlich so groß, wie du ihn in der vergangenen Saison gebraucht hättest mit Europa League Teilnahme, und jetzt mit nur Liga und Pokal sind da schon ganz schön viele Einzelinteressen zu moderieren, was eben dann auf Sicht vor allem für Julian Schuster bestimmt eine Herausforderung wird. Du hast jetzt Höhler angesprochen. Höfler hatte jetzt erst seinen ersten Startelf-Einsatz. Jetzt war Ginter draußen in Leipzig und so. Also das sind ein paar große Namen, und dann sind auch ein paar kleinere, die trotzdem Ambitionen haben. Also Noah Weishaupt wollte eigentlich durchstarten, hat im Sommer gesagt, er ist hier robuster, reifer und klüger geworden, so, und sieht im Moment gar kein Land. Natürlich auch, weil Grifo in der Form ist. Aber das wird auf Dauer spannend, weil eben der Kader doch gar nicht so klein ist, sondern eher groß für Freiburg-Verhältnisse.
Drei Spieler mehr hat man als der BVB, und wir alle wissen, welches Programm der BVB hat und dass da vielleicht die Kadergröße gerade auch ein Thema ist. Aber wenn wir noch kurz bei der Offensive bleiben wollen, ich würde dann schon gerne auch noch über die anderen Mannschaftsteile sprechen. Junior Adamu, den kann man ja definitiv als einen der Gewinner des Trainerwechsels bezeichnen, weil man da auch, das war einer der wenigen Spieler, bei dem man den Eindruck hatte, es lag nicht nur an sportlichen Gründen, dass er nicht gespielt hat, das klingt jetzt nach einer ganz fürchterlichen Formulierung, aber man hatte den Eindruck, widersprich mir bitte, wenn du es anders siehst, dass Christian Streich irgendwie mit ihm nicht warm geworden ist. Zumindest in der Art und Weise, wie er über ihn gesprochen hat, habe ich eine Kälte ist zu viel gespürt, aber eine Distanz gespürt, die man bei anderen Spielern, wenn er über Lukas Höhler gesprochen hat, hatte er quasi, da war er das Emoji mit den Herzaugen. Würdest du das auch so sehen, dass Junior Adamu so einer der Gewinner dieses Trainerwechsels ist?
Ja, unbedingt. Und ich kann aber das auch erklären, also die Äußerung von Christian Streich zumindest aus seiner Perspektive nachzuvollziehen. Das ist nämlich maximal unglücklich gelaufen, diese Ankunft von Junior Adamu. Und ich aus meiner Sicht und das, was ich weiß und beobachtet habe, hat er eben dann doch ein ganz ganz großen Anteil daran, dass er beim Trainer dann nicht so hoch in der Gunst stand, weil wenn du ankommst und verschweigst eine Verletzung, die der Medizincheck in der Form nicht zutage fördern kann, und dann sind es aber diese hartnäckigen Patellasehnenbeschwerden, wegen denen du auch schon vorher fit gespritzt wurdest in Salzburg und für die österreichische Nationalmannschaft, und fällst dann erstmal aus und hast den Verantwortlichen davon aber nichts gesagt, dann ist das schon ein denkbar schlechter Start. Ja, da geht es ja auch dann so um Vertrauensverhältnis. Dadurch war er dann auch automatisch hinten dran, wenn du in der Vorbereitung als Neuer gerade mit der Anpassung auf den Spielstil erstmal ausfällst. Und das war natürlich noch bitterer für Adamu. Weil das haben die Verantwortlichen auch gesagt, es war ihnen bewusst, es war schon ein kleines Wagnis, jemanden aus der RB-Schule zu nehmen, in dann doch das SC-Spiel, was in vielerlei Hinsicht ganz andere Prinzipien hat, mit und gegen den Ball, dass sie ihm da die Anpassung zwar zugetraut haben, aber eigentlich natürlich dann Voraussetzungen, der macht jeden Trainingstag mit von Tag 1 an, dann war er hinten dran, und dann gab es eben immer mal mehrere Schlüsselmomente, die so seine, wenn wir vorhin von der Schublade gesprochen haben, die so ein bisschen seinen Status in einer der unteren Schubladen gefestigt haben. Da war dieses Spiel kurz vor Weihnachten in Heidenheim, wo er neben Roland Schallei eben einen groben, aus der Sicht von Christian Streich, dann schon fast unverzeihlichen taktischen Fehler macht, indem er dem Gegner den Rücken zuwendet und nicht schnell genug in der Rückwärtsbewegung ist und dann daraus auch das Gegentor entsteht und so. Und das ist natürlich dann schon auch ein bisschen typisch Christian Streich, dass er da bestimmt auch ein kleines Elefantengedächtnis hat und das dann nicht ganz so schnell verzeiht. Und dann kommt aber dazu, aber das hat er auch immer ganz offen dann gesagt, wir haben ihn ja in regelmäßigen Abständen gefragt, er hat dann aber auch im Training natürlich, weil er selber mit seiner Situation maximal unzufrieden war, nicht diese Reaktion gezeigt, okay, immer weitermachen, das, was bei Christian Streich dann schon auch dazu führt, dass du wieder die Chance kriegst, wenn du dann trotzdem immer wieder 100% gibst, sondern ein Stück weit natürlich auch seine Unzufriedenheit da so ein bisschen sich auf die Trainingsleistung niedergeschlagen, und dann war er teilweise nicht im Kader, dann war er mal wieder im Kader, hat so gut wie nie eine Rolle gespielt, und in den Auftritten, die sind dann auch maximal unglücklich gelaufen. Ich erinnere mich an West Ham zu Hause, das war mal Startelf, das ging 45 Minuten, oder auch im Pokal gegen St. Pauli. Waren halt dann Ballannahmen, die waren sehr misslungen. Da kam er überhaupt nicht in Tritt und konnte überhaupt nicht andeuten, warum haben die den eigentlich geholt. Und dann war halt dann die Saison irgendwann dann schon fast vorbei, ne? Wenn ich dir sage, dass es in der Rückrunde ewig gedauert hat. Ja, und dann war das sicherlich auch so, dass der Stand erstmal war, wenn da ein passendes Angebot kommt, ob jetzt Laie oder sogar fixer Verkauf, war der SC durchaus offen.
Krass.
Bei der einen oder Alternative, wenn sie jetzt gesagt haben, wir haben eine Alternative, dann lassen wir ihn vielleicht jetzt erstmal weg und vielleicht tut eine Laie gut. Und dann hat er aber eben diesen Trainerwechsel für sich genutzt, weil er auch im Sommer dann offenbar auch mental gemerkt hat, okay, es liegt schon auch an mir. Und ich muss hier Vollgas geben, ich muss erstmal wieder in Vorleistung gehen. Und dann hat ihm Julian Schuster eben die Chance gegeben und die hat er jetzt genutzt. Wobei man schon auch sieht, jetzt wieder nach einem sehr guten Beginn, wo dann auch teilweise Limits liegen bei ihm aus meiner Sicht. Und es schon auf Sicht auch wieder wichtig sein wird für den SC, wenn jetzt Gregoritsch wieder fit wird, um sich da einfach zu ergänzen. Oder dann in Lukas Höhler, also die habe ich noch lange nicht abgeschrieben, die brauchen sie schon auch.
Was fehlt dir da bei Adamu?
Ja, also ganz deutlich wurde es dann schon auch gegen einen tief verteidigenden Gegner wie St. Pauli, da kann er sich natürlich dann auch in der Luft oder mit dem Rücken zum Tor nicht so behaupten wie ein Gregoritsch, der dann allein die Kopfbälle dann bekommt, ob als Verlängerung oder mal Bälle festzumachen, das war jetzt auch in Leipzig so zu sehen. Das geht dann schon auch ein Stück weit anderen SC-Profis so, dass wenn eine Top-Qualität kommt, ist er dann auch schon meistens relativ abgemeldet, weil er hat eben dann doch nicht diesen Top-Speed, den man vielleicht so ein bisschen, da muss ich selber zugeben, den hatte ich so ein bisschen in Erinnerung, als ich so Champions-League-Tore in Salzburg oder so im Kopf hatte, dachte ich, okay, der ist schon sehr schnell, aber er ist ordentlich schnell, aber er ist eben nicht sehr schnell. Das merkt man dann schon ab und zu. Und also in diesem Kreieren dann auch der eigenen Chancen oder was Lukas Höhler dann schafft über seine Weiterentwicklung die Jahre, dass er dann eben Freistöße auch zieht, weil er eben das dann schafft, Bälle so festzumachen oder so abzuschirmen, dass ihn der Gegner zumindest faulen muss. Und dann gibt es gute Freistoßpositionen für Grifo. Also das sind schon noch Dinge, wo er arbeiten kann, wo er allerdings dann sonst sehr gut ist und auch der Beste ist eben in diesem unermüdlichen Anlaufen, in diesem dann in Heidenheim war es, glaube ich, dann draußen an der Eckfahne einen Ball zu blocken, wo danach das Tor dann raus passiert und eben nervig und nimmer müde da dagegen zu arbeiten. Und während es dann in Bochum zum Beispiel geklappt hat, ist natürlich dann so eine Chance wie in Leipzig, die ihm dann am Ende sogar auch der Gegner auflegt. Nicht ganz so einfach. Gulaschi macht schon noch das Tor gut zu, aber eigentlich muss der Ball aufs Tor kommen oder dann gelupft werden und eigentlich muss er die Chance nutzen.
Ja, das ist aber wirklich ein Unterschied, der mir auch aufgefallen ist. Du hattest früher bei Lukas Höhler immer wieder die, ich sag mal, Befreiungsschläge, also lange Pässe, die eher als Befreiung gedacht waren. Und dann konnte aber der SC durchlaufen, weil es gab einen Einwurf, es gab einen Freistoß oder Lukas Höhler hat direkt den Ball so lang festmachen können, dass die anderen nachrücken. Und jetzt gibt es manchmal Phasen in Freiburg-Spielen, die hektischer wirken. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass man das eben nicht mehr schafft, weil dann Adamu manchmal den Ball zu schnell verliert und dann geht es eben direkt wieder in die andere Richtung und dann kann man gar nicht so wirklich rausrücken und eben mal durchlaufen.
Ja, und diese Elemente, ja, die werden sie bestimmt auf Sicht dann auch mal wieder bringen oder beziehungsweise muss ich da Adamu auch verbessern noch bei allem, was er schon ganz gut gemacht hat jetzt auch zur Saisonstart.
Also jetzt haben wir die Offensive, Adamu, Dingschi, dass Doan und Grifo gerade in guter Form sind, müssen wir jetzt nicht noch weiter ausführen, glaube ich, gehen wir mal ein bisschen noch nach hinten, da sehe ich einen zweiten Neuzugang, nämlich Patrick Osterhage, der bisher 8-mal in der Startelf stand, 9-mal sogar. Stimmt, Eggestein war ja derjenige, der einmal rausrotieren musste. Was hat denn Patrick Osterhage, was Niklas Höfler nicht hat? Um jetzt mal so ein bisschen ketzerisch einzusteigen.
Ja, um ketzerisch einzusteigen, da sind wir dann schon wieder so bei Topspeed. Da sind ein paar km/h dazwischen. Er bringt einfach eine andere Schnelligkeit mit als beide, muss man sagen, als Eggestein und Höfler, wo man schon immer wusste, das ist ein limitierender Faktor, auch wenn beide ja wirklich beeindruckend und davor kann man auch den Hut ziehen, wie die jetzt über die Jahre, wo auch in diesen Top-Saisons mit Europa League und guten Platzierungen in der Liga, wie sie wirklich ein sehr, sehr gutes Duo waren da auf der Doppel-Sechs, aber das ist natürlich ein Element, was beide nicht mitbringen, das bringt Patrick Osterhage mit, er sucht auch ein Tick mehr, dadurch natürlich die Tiefe ist so ein bisschen mehr, wenn man ihn mit Merlin Röhl vergleicht, den ich ja schon auch, der aus SC-Sicht jetzt leider verletzt ist und vorher auf der 10 gespielt hat, wo dann Dingschi ihn beerben durfte, den ich eigentlich aber am stärksten auf der 8 sehe, eben in diesem Box-to-Box, was er eigentlich auch selber sagt, das bringt Patrick Osterhage auch ein bisschen mehr mit, dieses quasi Verbindungselement Box-to-Box, wo sich Nicolas Höfler und Maxi Eggestein dann ein bisschen schwerer tun, beziehungsweise ein anderes Profil sind, weil ja auch immer einer tief dann in den Aufbau sich meistens fallen lässt und das eben nicht ihre Kernqualität ist. Ansonsten sind sie sehr ballsicher, sehr strategisch, clever und gut und dann sicherlich im Zweikampf auch einen Tick ausgebuffter dann manchmal noch als Osterhage, aber das bringt er mit und natürlich auch seine insgesamt Laufstärke. Er taucht dann schon an vielen Orten auf und ist eben dann, wie man in Leipzig gesehen hat, da hat ihm so ein bisschen die Präzision gefehlt. Ganz am Anfang der 14. Minute hat der Doan mit einem falsch getimten Pass da im Strafraum bedient, was eigentlich eine Top-Chance werden kann bei einer Umschaltsituation, wo der SC eigentlich gut den Ball dann hält. Und wiederum in der zweiten Hälfte, wo fast nichts ging bis in die Nachspielzeit, hat er dann doch Doan auch wieder im Strafraum freigespielt und die Hereingabe hatte dann keinen Abnehmer in der Mitte. Also er taucht dann da schon eben auf in dieser offensiven Zone, wo Eggestein und Höfler, oder wo Eggestein auch sagt, wenn man an die Bremen-Zeit denkt, eigentlich da erwarte ich auch von mir mehr ein bisschen, also mehr Torgefährlichkeit und vielleicht auch Distanzschüsse, die er mal früher hatte. Da ist Osterhage zumindest in diesen Räumen. Also er ist mir jetzt auch noch nicht als begnadeter Distanzschütze aufgefallen, aber er ist eben dort und an Aktionen beteiligt und kann dann auch mal, das ist ja auch wichtig in der Absicherung bei Standards oder wenn dann mal eben gerade dieser angesprochene Raum ist, und bei Bochum war das ja auch teilweise, dass er dann eine tiefe Rolle hatte, er kann dann halt auch ins Laufduell gehen mit Offensivspielern und ist da nicht chancenlos, wenn mal viel Wiese in der defensiven Umschaltaktion ist.
Also der Unterschied in der Geschwindigkeit, der ist wirklich frappierend. Laut Bundesliga.de Patrick Osterhage gerade auf Rang 30 bei den schnellsten Spielern dieser Liga, Nicolas Höfler auf Rang 330, also genau 300 Plätze dazwischen. Muss man dazu sagen, dass Nicolas Höfler ein paar weniger Sprints hatte, ja, die quasi diese Wertung mit eingehen. Sagen. Deswegen ja. Es ist gerade, aber es zeigt schon ganz gut den Unterschied. Wie würdest du denn die Rollenverteilung zwischen Eggestein und Osterhage beschreiben? Denn meinem Empfinden nach war es mit Höfler, Eggestein dann doch immer eindeutiger, wer mal weiter vorne zu finden ist und wer absichert. Und bei Osterhage und Eggestein ist es so ein bisschen fast schon, also es wirkt zufällig, wer jetzt im gegnerischen Strafraum oder am gegnerischen Strafraum auftaucht.
Ich glaube, das ist ein bisschen offener dann auch vom Profil her, da Eggestein ja zumindest schon auch so ein bisschen mehr dieses Achterpotenzial oder so mitbringt, dass sie sich da abwechseln. Ich glaube, das ist durchaus schon beabsichtigt, weil wie du sagst, wenn Höfler mit auf dem Platz ist, ist es schon in der Regel er, der eben dann den tiefen Aufbau macht, weil er das dann eben auch am besten kann. Dieses, wenn er das Spielfeld vor sich hat oder wenn auch Druck von der Seite oder Pressing anläuft, dass er da sehr ballsicher ist und die Bälle gut weiterverteilen kann. Und da wechseln sie sich meistens ab, muss man sagen. Und haben eben eine variablere Aufteilung. Ja, das ist es, glaube ich, weil sie sich dann vielleicht einen Tick mehr ähneln vom Spielertyp, als jetzt, wenn man Höfler noch dazu nimmt. Wobei Eggestein, wenn ich jetzt beide so nehmen würde und nominell, ist dann auch mit, hat ja auch eine gewisse Ballsicherheit, dann schon auch eher der, den ich eher tiefer sehe. Aber sie spielen es da variabel, ja.
Das ist ja eigentlich auch der Trend dieser Liga, dass du hingehst zu einer Doppelsechs, wo beide sich auch kreativ einschalten können, wo beide den Spielaufbau auch übers Zentrum aufnehmen können, wo eigentlich nicht so ganz klar ist. Also ist es jetzt Caruso oder ist es Stiller, der eben im gegnerischen Strafraum dann den Pass aufnehmen kann. Also da ist hier Julian Schuster ganz schön trendy mit dem SC Freiburg.
Ja, das ist, ja, gefällt Nicolas Höfler natürlich gerade nicht so gut, dieser Trend wahrscheinlich, der jetzt zu seinen Lasten geht. Aber jetzt ist es ganz spannend. Also wir zeichnen ja, müssen wir sagen, am Dienstag auf, wer eben dann jetzt gegen HSV am Mittwochabend im Pokal spielt und wer am Sonntag dann in Mainz spielt, ob Höfler drin bleibt, ob Eggestein draußen bleiben muss, ob vielleicht dann auch mal wieder Höfler-Eggestein zusammen spielen und Osterhage mal eine Pause bekommt. Also das halte ich schon auch für möglich, aber ja, spannend jetzt auf jeden Fall erstmal, weil unabhängig von dieser einen Szene, wo Höfler in Leipzig jetzt gegen Willi Orban zu spät kommt, was eben aber auch schwer ist, weil vorher das nicht gut läuft im zweiten Ball nach diesem abgewehrten Freistoß und vor allem der Vorlagengeber Henrichs frei ist, hat Nicolas Höfler eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht und sich auch immer wieder da ganz gut behauptet oder mal den einen oder anderen Ballgewinn verzeichnet. Also da finde ich sehr spannend, ob er jetzt wirklich zurückwechselt oder ob er sagt, die beiden kriegen jetzt weiterhin die Chance oder eben dann mal wieder Eggestein und Höfler. Also diese Position wird spannend bleiben auch oder dieser Bereich.
Und dann gibt's noch eine Position, die spannend geworden ist, was vielleicht noch gar nicht so alle registriert haben, die sich nicht so tief mit dem SC Freiburg beschäftigen. Du hast es vorhin schon angedeutet. Matthias Ginter ist nicht mehr, also unumstritten, das klingt jetzt, als hätte er was falsch gemacht, aber es gibt einen Spieler, der ihm seinen Kaderplatz streitig macht. Ich glaube, so ist es richtig formuliert.
Ja, oder seinen Startplatz, nicht den Kaderplatz.
Sorry, ja, stimmt, klar. Ja, stimmt.
So klugscheißerisch, nein, aber sein Status oder zumindest ein Spieler, der es jetzt geschafft hat, und das ist sehr selten, dass ein fitter Matthias Ginter am Wochenende in Leipzig zunächst auf der Bank saß, der vorher eigentlich sich wieder, wo man jetzt dachte, okay, er kam aus dieser langen Verletzung. Rosenfelder hatte am Anfang den Vorsprung mit Lienhardt und dann musste er sich erstmal da gedulden, obwohl er aus seiner Sicht schon bereit gewesen wäre. Dann hatte Rosenfelder wieder die Probleme nach diesem Top-Start, wo er quasi der Durchstarter der Liga war, wenn du so willst, und auch bei der U21 zwei Spiele gemacht hat, gleich getroffen hat. Und das waren dann, glaube ich, 5 Spiele hintereinander von Anfang an. Und da konntest du fast die Uhr danach stellen, dass ein Spieler, der vorher ein Jahr ausgefallen ist, dass der dann sicherlich da auch der Körper sich melden wird. Und dann war Rosenfelder erstmal wieder raus und hatte dann auch, glaube ich, ein oder zweimal im Kader gefehlt. Und dann dachtest du, okay, Ist eine spannende Alternative, hat seine Duftmarke gesetzt, aber jetzt sind erstmal Lienhardt und Ginter wieder am Start, wie eigentlich die letzten beiden Jahre, und die waren absoluter Erfolgsgarant auch für den SC. Ja, und jetzt, wie du gesagt hast, hat sich Julian Schuster, wie ich sehr stark vermute, vor allem aus taktischen Gründen am Wochenende dafür entschieden, eben Max Rosenfelder mit seinem sehr, sehr großen Vorzug, der ihn eben abhebt von den anderen, von allen anderen da, die fürs Abwehrzentrum in Frage kommen, mit seinem Topspeed. Weil er hat es tatsächlich geschafft, jetzt einen neuen Saisonrekord aufzustellen, 35,9. Das waren jetzt nur 0,74 weniger als Luis Openda, und der ist ja ganz vorne mit dabei mit seinen 36,64. Und du hast auch gesehen eben in den Laufduellen, dass er die Höhe halten kann. Also ich hätte es sehr spannend gefunden beim dritten Tor, wenn nur Artubolo aus meiner Sicht nicht seinen Stellungsfehler macht.
Ja.
Und dann Max Rosenfelder aus meiner Sicht, weil er bestimmt peripher sieht, wo sein Torhüter ist, im falschen Moment einen Blockversuch unternimmt und durch diesen Ausfallschritt dann aus dem Tritt kommt und am Ende dann beim Abschluss nicht mehr blocken kann. Eigentlich war es vorher perfekt aus Torwartsicht. Der Innenverteidiger hält mit einem sehr guten Stürmer, der nach rechts außen eigentlich sich orientiert, mit. Da musst du dich ja zurück auf die Linie ziehen und dann gucken, wenn jetzt da aus diesem Winkel ein Schuss kommt, dass du den hältst. Und er hat auch in einer anderen Situation mal im Konter es geschafft, Openda abzulaufen. Also das schaffen wenige in der Liga, und das gibt trotz des Ergebnisses natürlich Schuster erstmal insoweit recht zu sagen, okay, das war die Überlegung gegen diesen Openda, der gerade in der Rückrunde Freiburg wehgetan hat, eben diesen Rosenfelder entgegenzustellen. Wobei man sagen muss, diesen Ausflug müssen wir mal machen, diese Topspeed-Messung, du hast ja vorhin Höfler angesprochen, ist es sehr, sehr spannend, weil Lukas Kübler, das war mir schon immer bewusst, ist ein schneller Spieler, aber ich hatte nie für möglich gehalten, und das war im letzten Jahr in diesem Heimspiel gegen Leipzig in der Endphase von Christian Streich, ich glaube 1-4 ist es ausgegangen, wenn ich es noch richtig weiß, gab es dieses ganz lange Laufduell nach einem langen Ball Kübler und Openda, wo Openda ihn im letzten Moment mit so einem Schulterimpuls quasi Kübler abschüttelt und dann das Tor macht. Und da hatte Kübler aber, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, nur 0,1 km/h und hatte am Ende eine 36 auf dem Tacho. Also man sieht, es kommt schon auch darauf an, wenn du mit einem sehr schnellen Spieler dann im Laufduell bist und bringst selber deine Grundschnelligkeit mit, dann kannst du offenbar auch gezogen werden und dann mal solche Messungen da. Ja, genau.
Bald machen sie belgischen offen. Kreisel, wenn sie Openda folgen.
Ja. Auf jeden Fall, und offenbar solche Werte dann auch erreichen. Also es kommt immer schon auf die Strecke drauf an und inwieweit du dann wirklich mal die 100% ausfahren kannst, ausfahren musst auf eine längere Strecke. Aber ja, Rosenfelder ist trotzdem ganz klar, Messung hin oder her, dass er ein paar km/h Vorsprung hat vor den anderen und trotz seines jungen Alters auch eine gewisse Abgeklärtheit mitbringt. Und das ist ein echter Konkurrent jetzt für Matthias Ginter, aber nicht nur für ihn. Philipp Lienhardt hat natürlich jetzt gerade eine sehr gute Phase, deswegen war es nachvollziehbar zu sagen, Lienhardt bleibt drauf, Rosenfelder für Ginter, auch wenn das für Ginter sehr bitter ist und er, wie du sagst, eigentlich sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Es gibt auch die Option, die hat er noch nicht gezogen, die war eigentlich eher so vor im Sommer mal angekündigt, dass Schuster mal öfter auf eine Dreierkette setzt. Mhm. Die finde ich übrigens auch spannend, mal ganz auf dem Papier, Rosenfelder, Ginter und Lienhardt, das ist auch nicht das Schlechteste. Ja, und dann wird's spannend und wird sicherlich auch von der Form abhängen. Ich kann mir auch Ginter und Rosenfelder vorstellen, wenn Lienhardt mal einen Hänger haben sollte. Der hatte jetzt gerade seine Torserie und war top in Form. Also das wird eine sehr, sehr knifflige Personalie auch für Julian Schuster, weil wenn man Matthias Ginter kennt, der jetzt nicht mehr der Jüngste ist, der aber absolut weiterhin ein sehr hoch ehrgeiziger Profi ist.
Mhm. Du hast mir zu Recht natürlich die Messung ein bisschen kaputt geredet, aber auch zwischen Rosenfelder und Ginter liegen eben 300 Plätze auf bundesliga.de. Rosenfelder Top 8, also Rang 8, und Matthias Ginter 326. Aber wie gesagt, es gab es ja auch schon häufiger mal, dass da jemand sehr hoch gemessen wurde und dann wurde nochmal nachgemessen und zwei Tage später auf einmal ist der Wert korrigiert worden. Das hatten wir in der zweiten Liga da mal den Fall. Also deswegen wollen wir uns da nicht auf die Zehntel km/h einschießen.
Aber ja, beziehungsweise eine Sache muss ich dazu noch sagen, was man natürlich Matthias Ginter dann auch als Qualität auslegen muss. Er spielt so seine Stärken in Antizipation und Stellungsspiel aus, dass er sehr, sehr selten, und das ist eine große Qualität von einem erfahrenen Innenverteidiger, in diese langen Sprintduelle gehen muss.
Genau, das kommt ja noch mit dazu. Philipp Lahm war auch nie der schnellste Spieler und trotzdem zeitweise der beste Außenverteidiger, den man hatte, vielleicht sogar im Weltfußball, und das hatte dann eben mit Antizipation und so weiter und Stellungsspiel zu tun. Aber wenn wir dann versuchen, mal ein Fazit des sportlichen Teils dieser Sendung zu machen, dann sehen wir, der Kader wurde sehr gut verstärkt, der Kader bietet noch mehr Profile, also du hast eine höhere Auswahl, du kannst eben Rosenfelder aufstellen, wenn du mehr Geschwindigkeit in der Innenverteidigung haben möchtest. Und gleichzeitig könnte es aber auch irgendwann nochmal zum Thema werden, denn wir alle wissen, wenn es gut läuft, dann kommen die Probleme nie zutage, aber sollte es mal eine Durchstrecke geben, vielleicht reden wir da ein bisschen anders über den SC. Fasst es so das ganz gut zusammen, was sich da jetzt verändert hat über den Sommer?
Ja, hast du gut zusammengefasst, und was ich aber noch erwähnen muss, es gibt noch Potenzial, weil die große Standardstärke über die Jahre, die Julian Schuster auch explizit betont hat, die er beibehalten will, die kommt noch gar nicht so zum Tragen. Was eigentlich aber, wenn du jetzt die Ausbeute nimmst, eine wunderbare Nachricht quasi ist für den Trainer, dass er sagt, wir können 15 Punkte haben nach 8 Spielen und haben jetzt und hatten auch schon 15 nach 7 und hatten den besten Start der Vereinsgeschichte ohne unsere Standardstärke, die uns auf Deutsch gesagt schon viele Male in den früheren Jahren den Arsch gerettet hat, sowohl damals im Abstiegskampf in den ersten Streichjahren als auch dann in den Saisons, wo es für die Europacup-Qualifikation gereicht hat. Also jetzt sind es, glaube ich, 11 Tore aus dem Spiel heraus und 2 nach Standards nur, 2 nach Ecken. Also ein sehr, sehr geringer Anteil, der war schon mal bei 50% beim SC und hat dadurch natürlich auch eine große Abhängigkeit dargestellt. Und währenddessen war es eben dann auch in Phasen unter Streich oftmals schwer, aus dem Spiel heraus gefährlich zu werden. Und das haben sie jetzt ganz anders im Griff und haben eine große Stärke. Und man muss sich aber gar keine Sorgen machen, weil die Schützen Grifo, Günther sind ja noch da. Du hast Lienhardt und Co., die nach wie vor da auch mit dem Kopf gefährlich sein können. Also das kann immer wieder auch jetzt bald noch dazukommen. Und deswegen ist da durchaus Potenzial noch nach oben. Und ein wichtiger Aspekt, den wir, glaube ich, noch nicht genannt hatten, ist eben auch die absolute Disziplin in diesem Kader. Sowohl was Position, taktische Disziplin anbelangt, das eben und eben aber auch das Vertrauen in die eigenen Stärke, gerade am Anfang gegen Stuttgart, gegen Bochum, diese Rückstände gedreht zu haben, eben nicht in Unruhe zu verfallen, sondern dem Plan zu vertrauen, den eigenen Qualitäten zu vertrauen, ruhig zu bleiben, und das ist natürlich dieses Gerüst mit Kombination, okay, jeder weiß, es geht nur im Kollektiv, es geht über die Disziplin, trotz der über Jahre gewachsenen Qualität, das macht eben den SC Freiburg nach wie vor aus.
Mhm. Und dann haben wir eben, du hast gesagt, Standardstärke kann noch dazukommen, plus es werden noch Spieler dazukommen. Also Cheré verletzt, Röhl verletzt, hast du schon angesprochen, Kenneth Schmidt verletzt, Sedia jetzt gerade erst wieder zurück. Da würde ich jetzt noch nicht von absolut wieder auf dem Stand von vor der Verletzung sprechen. Also es wird definitiv interessant sein, wie wenig Rotationen wir in der Startelf auch in der Zukunft sehen und wie man sich vielleicht auf Gegner einstellt, vielleicht wirklich nochmal ein anderes System, also so ein 3-4-3 kann man sich schon auch wirklich sehr, sehr gut hinmalen zumindest. Aber das zeigt ja schon, das ist ja das, was jeder Trainer haben möchte. Du hast einen breiten Kader, du hast einen Kader mit Spielern, die ein unheimliches Potenzial haben, aber auch verlässliche Stützen. Du kannst Niklas Höfler immer spielen lassen und du weißt, was du bekommst auf einem sehr hohen Bundesliga-Niveau. Also das ist ja wirklich eine Luxussituation.
Aber Max, auf eine Sache sind wir nicht eingegangen und das müssen wir jetzt schon noch sprechen, wenn wir sagen Potenzial und was alles gut ist. Ein großes Risiko ist natürlich, wenn du die aktuelle Stärke siehst, also Doan und Grifo Ausfall, der wäre jetzt dann schon nicht ganz so einfach zu kompensieren, und Litz Doan muss man dann schon nochmal herausheben. Das war schon natürlich zum Ende der letzten Rückrunde so, der ist herausragend. Also was er auch inzwischen alles abdeckt, in dem, was er unter Streich gelernt hat, wie er nach hinten arbeiten muss, wie er das aber auch kann von seinen Fähigkeiten her, wie er Top-Schienenspieler, als er da auch die Schiene gespielt hat, stoppen kann. Also wenn ich mir jetzt fast das perfekte Matchup, letzte Saison habe ich es immer gesagt, gegen Grimaldo malen könnte, dann wäre es von seinen Hebeln her und von seiner giftigen Spielweise her Litz Doan, der also quasi als Verteidiger, obwohl er ein begnadeter Offensivspieler ist, der das kann und dann vorne jetzt diese Tore schießt, wenn er nach innen zieht, Vorlagen geben kann. Interessanterweise ja nicht zum ersten Mal am langen Pfosten, sowohl mit Fuß als mit Kopf durch gute Laufwege gefährlich ist. Also das ist schon herausragend. Grifo dazu auch noch mit einer Topform, aber die dürfen aktuell jetzt nicht ausfallen, zumal man eben dann auch keinen Roland Scholler mehr hat, der an guten Tagen dann schon auch mal den Unterschied ausmachen kann. Also dahinter wäre es jetzt gerade ein bisschen dünner, sage ich mal so.
Ja, und gleichzeitig könnte man aber auch nicht sagen, wie viel schlechter der SC dann damit wäre. Ich habe das ja auch schon mal angedeutet im Rasenfunk, dass es mir ein bisschen, also diese Abhängigkeit ist schon sehr plakativ gerade ist, auch gerade gegen Gegner, die eben tiefer stehen, brauchst du die Impulse von Grifo und von Doğan, damit etwas passiert. Aber da habe ich dann auch die Rückmeldung bekommen von manchen SC-Fans, dass sie gesagt haben, also und haben dann ganz viele andere Spieler genannt, Weishaupt und so weiter und so fort, die das auch könnten. Und ja, wie will man dagegen argumentieren? Also das ist eine
rein argumentiere dagegen. Wir müssen jetzt mal eine steile These aufstellen. Wenn ja. Du siehst, dass der 1-0-Sieg in Bremen nur durch eine Einzelaktion von Doğan zustande kommt, auch wenn das Tor abgefälscht ist. Wenn du siehst, dass Heidenheim komplett Doğan-Grifo ist, Grifo mit seiner Abschlussstärke im Stadion, im Strafraum mit den Flippertoren, aber die Dose hat wieder geöffnet mit einem Weltklasse-Tor von Litz Doğan, der nach innen zieht und den Ball da reinschweißt. Also da würde ich schon die These aufstellen, dass die beiden sind aktuell in der Form nicht zu ersetzen und es wäre eine klare Schwächung. Das heißt nicht, dass dann der SC absäuft, weil wie du sagst, dann könnte man Dingchi nach rechts stellen, könnte Höhler hinter Adamu spielen lassen oder Gregoritsch und könnte links dann Weishaupt eine Chance geben. Die haben schon ihre Qualitäten, aber die sind ein gutes Stück weg von der Form von den beiden. Und ja, japanischer Nationalspieler, der ja auch bei keinem unbedeutenden Weltturnier mal gegen Deutschland getroffen hat, das ist schon auch ein kleines Sinnbild, dass der weiterhin in Freiburg spielt, dass der inzwischen in Freiburg spielen kann, aber das ist ein absoluter Unterschiedsspieler und eben Grifo auch nach wie vor.
So, dann haben wir jetzt aber, glaube ich, wirklich zumindest die wichtigsten sportlichen Themen. Wir haben immer noch, also man könnte ja allein über Atubolo jetzt nochmal 10 Minuten sprechen, aber das lassen wir, weil es gibt noch ein weiteres großes Thema, Carsten. Wenn ich auf die Seite des SC gehe und dort auf Präsident klicke, dann wird mir da erst erklärt, was laut Satzung der Präsident zu tun habe, also so Info- und Diskussionsveranstaltungen durchführen, Kontakte pflegen, Repräsentant sein, die Tradition pflegen und dann steht aber unten drunter, seit der Mitgliederversammlung des Sportclub Freiburg e.V. am 10. Oktober ist das Präsidentenamt vakant. Warum ist der SC Freiburg präsidentenführungslos?
Ja, das führungslos muss man fairerweise, wenn man ganz sachlich ist, streichen, weil er hat keine Führungsaufgaben in dem Sinne. Mhm. Aber der SC Freiburg ist präsidentenlos. Ja, weil er da bei allen, mal um mal so einzusteigen, bei allen Sachen, die er sehr gut macht über die Jahre, was Management, was sportliche Entscheidungen antrifft, was sportliche Leistung antrifft, eben mal sich nicht gut verkauft hat, beziehungsweise interne Prozesse, die abgelaufen sind, die zum guten Stück vielleicht auch nachvollziehbar sind, nicht kommuniziert worden. Also um es kurz zu machen, der Präsident Eberhard Fugmann, der 2021 gewählt wurde von der Mitgliederversammlung als Nachfolger von Fritz Keller, wohlbemerkt eben auch 2 Jahre nach 2 Jahren Pause, da hatte der SC schon mal 2 Jahre keinen Präsident, was zeigt, das ist ein Amt, was jetzt nicht über die Handlungsfähigkeit des Vereins entscheidet, weil das haben sie auch ganz bewusst damals schon mit Keller ausgelagert, das sind Haftungsfragen, der war als ehrenamtlicher Präsident zuvor noch Teil des Vorstands und jetzt sind eben nur die hauptamtlichen Vorstände Jochen Seyer für den Sport und Oliver Lecky für Organisation, Marketing und Finanzen im Lead quasi, das sind die operativ den Verein führen und der Präsident wurde eben dann mit einer Satzungsänderung aus der Haftung genommen und mit einem anderen Amtszuschnitt bedacht. Keller war das noch ein bisschen anders und dann haben sie 2021 nach den 2 Jahren Pausen gesagt, okay, wir wollen so ein bisschen Mitgliederinteressen, wir wollen vor allem diesen Verein-Fan-Dialog dem Präsidenten als Aufgabengebiet zuschneiden und ja, wenn man jetzt drauf schaut, das hat Jochen Seyer gesagt, in der Realität hat dieser Amtszuschnitt der Realität nicht standgehalten, also er sagt, mal unabhängig von der Person Eberhard Fugmann, gegen die es zudem dann auch eben Vorbehalte wegen der Amtsführung gab, kann das eigentlich ein Ehrenamtler nicht packen im komplexen Bundesliga-Alltag, wo man ja auch sagen muss, der SC hat jetzt 73.000 Mitglieder, also es ist ein rasantes Wachstum in Sachen Mitgliedern und Fans, die natürlich auch immer besser organisiert sind, das weißt du so gut wie ich, und die natürlich dann auch Ansprüche haben, völlig zu Recht aus meiner Sicht, und das muss professionell natürlich gemanagt werden und das kannst du nicht. Jetzt mal plakativ gesagt, natürlich hat der SC da schon auch Personal, aber offenbar dann auch zu wenig. Das kannst du letzten Endes dann nicht einem ehrenamtlichen Präsidenten alles aufbürden. Und zudem gab es dann eben dann auch intern noch, und da waren sich am Ende dann alle einig, wenn man mit den Gremien spricht, Vorstand, Aufsichtsrat, Ehrenrat, dann die Erkenntnis, dass dann auch die Amtsführung von Eberhard Fugmann aus deren Sicht nicht gepasst hat und angeblich eben auch nicht aus Sicht von manchen Fanvertretern, dass er eben da diese Hauptaufgabe Fandialog nicht im gewünschten Maße umgesetzt hat. Und dann haben sie sich zu spät entschieden, ihn nicht mehr vorzuschlagen für die Wahl und haben das, und das ist natürlich eine unprofessionelle Art, wie sie es am Ende dann gemacht haben, en passant unter ferner Liefen in der Mitgliederversammlungseinladung Anfang September. Auf Seite 8 von 12 unter der Überschrift Wahlen, also noch nicht mal unter einer Zwischenüberschrift, wo irgendwie heißt, Eberhard Fugmann lässt sein Amt ruhen, die Mitglieder so quasi beiläufig informiert, ach übrigens, der seit 1. September lässt er schon sein Amt ruhen. Und jetzt haben wir keine Zeit mehr und können euch keinen neuen Kandidaten, keine neue Kandidatin vorschlagen. Deswegen fällt die Präsidentenwahl aus. Und das ist natürlich ein Prozess, der nicht gut war. Da haben sie dann so ein bisschen den Ehrenrat, der satzungsgemäß damit betraut ist. Aus meiner Sicht, und deswegen habe ich dann auch von einem Bauernopfer geschrieben, ein bisschen alleine im Wind stehen lassen, weil ja eigentlich Einigkeit intern geherrscht hat und logischerweise dann auch der Vorstand im Tagesgeschäft oder bei den Auftritten von Fugmann dann auch dabei war und dann irgendwann festgestellt hat, mit Aufsichtsrat und Ehrenrat zusammen, okay, das passt nicht so, wie wir uns vorgestellt haben, und vielleicht passt eben auch dieses Aufgabengebiet nicht, da müssen wir eine Veränderung herbeiführen. Und ja, der Ehrenrat hat dann öffentlich erklärt, das hätten sie früher beginnen müssen, einfach festzulegen, okay, wir, Herr Fugmann sozusagen, aus unserer Sicht kann es nicht weitergehen, aber dann hätten sie sich früher natürlich mit einer Nachfolgersuche oder mit einer Kandidatenauswahl beschäftigen müssen, um den Mitgliedern dann eben Alternativen zu präsentieren. Dann ist noch eine Eigenheit vom SC, dass auch Fugmann damals ohne Gegenkandidat gewählt wurde. Mhm. Das kann man auf der einen Seite kritisch sehen, wenn man sich dann aber auch sogar mit Fanvertretern, die auch kritisch sind, unterhält, sagen, okay, es gibt wenigstens ein gutes Argument dafür, dass jemand sich ehrenamtlich dann nur für so ein Amt vorschlagen lässt, wenn er eigentlich weiß, er kann es machen und nicht durch eine vermeintlich verlorene, knappe Wahl dann irgendwie dadurch öffentlich beschädigt wird. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, auch wenn man dann denken kann, okay, immer alles ohne Gegenkandidat und eigentlich alles so eine Art Akklamation, sowas in der Vergangenheit. Aber jetzt hatten sie keinen und das haben sie eben schlecht gemacht, der Prozess, kurz zusammengefasst, und haben dann eben auch mal seit vielen, vielen Jahren mal sich Kritik anhören müssen bei der Mitgliederversammlung. Die ging dann mal 5 Stunden. Das ist für den SC schon eine absolute Marathonsitzung von 19 Uhr bis kurz vor Mitternacht. Und eben dann auch ordentliche Kritik aus der Mitgliedschaft an diesem Prozess, der fast keiner war. Also eben nur beiläufig das mitzuteilen, dann eben keinen Nachfolgekandidaten zu haben. Und wie sieht es eigentlich aus? Wann wollen wir einen haben? Und dann vom Verein war ja auch dann angedacht, was ja okay ist, ist ja legitim, hätte alles bloß viel transparenter und früher stattfinden müssen, drüber zu diskutieren mit den Mitgliedern. Ist dieser Amtszuschnitt noch passend? Müssen wir das ändern? Brauchen wir einen Präsident überhaupt? Wie wollen wir damit umgehen? Und das hätte natürlich alles viel früher, transparenter und unter echter Teilhabe der Mitglieder stattfinden müssen.
Gerade wenn du immer betonst, dass du stolz darauf seist, ein e.V. zu sein und dass man hofft, dass 50+1 jetzt endlich dann auch mal juristisch bestätigt wird und so weiter und so fort. Das ist ja alles auch Teil der Identität des SC Freiburg. Letztlich hat ja dieser Fall, der dazu eine Satzungslücke offenbart, denn es war dann einfach gar nicht klar, na, was ist denn eigentlich jetzt zu tun, wenn der Ehrenrat sich nicht in der Lage sieht, aus guten Gründen, also man kann das schon nachvollziehen, überhaupt Präsidentenkandidaten vorzuschlagen oder wenigstens einen Kandidaten, was ist denn dann zu tun? Also da muss man sich drum kümmern, und ich finde, es gibt so ganz viele Ebenen, auf denen man über dieses Thema sprechen kann. Und ich glaube, da sind auch einige dann auch für andere Vereine gültig. Also zum Beispiel die Frage, passt das noch zu dem Amt des Präsidenten, dass das ehrenamtlich ist? Das ist eine Frage, die hat zum Beispiel Kai Bernstein bei Hertha BSC auch schon aufgeworfen. Er hat gesagt, ich kann mir das jetzt leisten, ich konnte mir das jetzt leisten, weil er eben Geschäftsführer eines Unternehmens war und quasi das, was er sich da an Vermögen erwirtschaftet hat, einsetzen konnte dafür, dass er quasi dann einfach mal nicht arbeiten konnte, in Anführungszeichen. Mhm. Und hat aber auch schon gesagt, bei einer weiteren Amtszeit, jetzt kann es ja leider nicht mehr dazu kommen, hätten wir darüber reden müssen, ob man das ändert. Das hat er schon früh angekündigt und das haben wir bei anderen Vereinen auch schon gesehen. Und gleichzeitig ist es ja auch legitim zu sagen, wenn das mit dem Präsidenten nicht funktioniert, die operativ handelnden Personen, die müssen ein funktionierendes Gefüge haben, in dem man agiert. Aber wie kann denn das sein, dass der SC da so reinläuft in so eine Thematik? Denn der SC weiß doch, dass man eine aktive Fanszene hat, die genau hinschaut. Der SC weiß doch auch, dass man die entsprechenden Personen hat, zum Beispiel Helen Breit, die das auch einfach dann sehr öffentlichkeitswirksam auch thematisieren und sich da vielleicht auch nicht ein X für ein U vormachen lassen. Ich habe den Eindruck, dass das immer mal wieder so ein Auseinanderklaffen gibt zwischen dem, was der SC Freiburg macht und dem, was er tut. Das ist mir auch schon so aufgefallen in der Rolle von Oliver Leki beim Einstieg eines Investors bei der DFL. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber da hatte ich auch schon den Eindruck, dass was da gemacht wurde, nämlich dass man sich sehr für diesen Investoreneinstieg eingesetzt hat, das ging so ein bisschen auseinander mit vielen Dingen, die man gesagt hat zu 50+1, zu Tradition und Werten und vor allem auch zu großen Teilen der Anhängerschaft. Wie siehst du denn dieses größere, übergeordnete Thema?
Ja, ich glaube, sie tun sich schwer damit, das anzuerkennen, dass das eben dann doch auch wichtig ist. Also man muss fairerweise natürlich sagen, von den 73.000 Mitgliedern ist es ein verschwindend geringer Anteil der Fans und Mitglieder, vor allem Mitglieder, die sich dann wirklich dafür interessieren. Und der ist aber natürlich trotzdem absolut relevant und wichtig, egal wie viele es dann am Ende sind. Und das eben aber ernst zu nehmen, ne? Neben all diesen Anforderungen, die das Tagesgeschäft mitbringt, die sie sehr gut erfüllen, die einfach jetzt den Verein natürlich exzellent gemanagt haben. Wenn du dir siehst, jetzt zum ersten Mal über 200 Millionen Euro Umsatz und 40 Millionen Euro Gewinn, was in erster Linie natürlich auch dem Sportbereich zufällt, durch kluge Transfers wie jetzt Kevin Schade und Marc Flecken. Das haben sie alles im Griff. Und das andere, das ist jetzt meine Ansicht, das ist natürlich auch vielleicht manchmal lästig und kostet Zeit und ist irgendwie noch on top. Und das haben sie eben noch nicht gut hingekriegt mit dieser Struktur, weil man könnte ja jetzt mal ganz neutral von draußen draufgeschaut im e.V. auch sagen, wir sind ein e.V. und theoretisch würde es reichen mit einem funktionierenden Aufsichtsrat, was ja bisher jetzt funktioniert, auch wenn der eine oder andere sagt, okay, die lassen den ganz schön freie Hand, aber das haben sie jetzt ja wirklich über Jahre mit exzellenter Arbeit zurückgezahlt. Man könnte einfach sagen, man hat einen zweiköpfigen Vorstand, einen Aufsichtsrat und einen Ehrenrat und wäre damit rundum aufgestellt. Und der Aufsichtsrat und der Ehrenrat wird eben von der Mitglieder Versammlung gewählt und die und der Aufsichtsrat bestellt ja und kann den Vorstand ja auch abberufen. Also das ist ja, wären ja eine ganz klare Aufteilung. Und wo steckst du jetzt den Präsidenten hin im e.V., wenn er nicht in die Haftung soll? Also es sind so sehr spannende Strukturfragen, weil wenn du jetzt hinschaust, bei Bayern München ist der Präsident gleichzeitig auch der Aufsichtsratsvorsitzende, aber es gibt natürlich der ausgegliederte Profi-AG und er ist dann zumindest auf dem Papier ist er der Präsident des e.V. Bayern München und dann auch der Basketballer und so und ist aber dann dadurch auch noch gleichzeitig in Personalunion Aufsichtsratschef von der Profi-AG. Also deswegen, es ist sicherlich eine spannende Strukturfrage, die sie dann aber auch natürlich ja transparenter und klarer kommunizieren müssten und sagen, hier Leute, brauchen wir das eigentlich? Oder ist es vielleicht nur für die Seele, dass quasi ein e.V. braucht doch einen Präsident, also diesen Namen, ne? Mhm. Weil was viele auch verwechseln in der Vergangenheit, den Präsidenten gab es beim SC Freiburg erst seit 2014, seit dieser Satzungsänderung. Fritz Keller zuvor und vor allem Achim Stocker, der ja glaube ich immer noch den Rekord an Amtsjahren hält im deutschen Profifußball, der war eben haftender erster Vorsitzender, also quasi der Vorgänger des jetzt haftenden Vorstands des Hauptamtlichen. Und Keller war eben vor dieser Satzungsänderung ja auch Teil des Vorstands und somit in der Operative und kein Präsident, sondern eben nur landläufig als Präsident betitelt. Und dann musst du dir eben Gedanken machen, okay, wofür brauchen wir das? Dann haben sie diesen Versuch gestartet, als nicht nur Repräsentant, sondern eben für diesen Fandialog und für diese Mitgliederinteressen und mussten jetzt feststellen, dass das nicht so klappt, einerseits mit der Person, die sie hatten, andererseits eben auch mit diesem Aufgebiet, vielleicht war es eben zu aufgeladen. Mhm. Und was sie aber dann nicht so gut können, und das habe ich ja dann auch zum Ausdruck gebracht, wie du es gesagt hast, wenn du eben für diese ganzen Sachen kämpfst und einstehst, dann musst du eben auch einen ordentlichen Prozess aufsetzen und wirklich Mitglieder teilhaben lassen und mitsprechen lassen. auch nur zum gewissen Punkt, das sagt Helene Breit ja auch, aber das muss klar abgesteckt werden. Nicht Basisdemokratie in dem Sinne, dass die jetzt dann alles entscheiden, aber du musst natürlich konstruktive Vorschläge machen, Wahlmöglichkeiten lassen und dann wirklich die mit einbeziehen, okay, was wollen wir jetzt damit machen? Wollen wir das Amt verändern? Ist euch ein Präsident wichtig? Was soll der für Aufgaben haben? Fritz Keller hat dann diesen Vorschlag gemacht, eben was so ähnlich geht wie in die Richtung wie bei Bayern München, ist der Aufsichtsratsvorsitzende gleichzeitig der Präsident und näher am Vorstand. Halte ich aber auch nicht für unproblematisch, weil das ist ja wieder der ehrenamtliche Aufsichtsrat, der aber dann doch wieder näher an der Operative sein soll und in dem Falle einer Pattsituation im Zweiervorstand da irgendwie mitentscheiden soll. Also diese Fragen sind schon legitim oder es ist auch legitim, dass der Verein irgendwie feststellt, okay, das klappt nicht so und dann musst du es aber einfach, und das ist für mich der absolut springende Punkt, glaubwürdiger und besser kommunizieren, dass du eben die Mitglieder und vor allem eben diesen Teil, der da auch aktiv mitreden möchte und aktiv mitgestalten möchte, einbinden willst. Und das wollen sie jetzt zumindest, haben sie die Absicht erklärt, in Dialogformaten oder so tun. Und man kann jetzt nur gespannt sein von außen, ob und in welcher Zeitschiene ihnen das gelingt, dass es nicht wieder 2 Jahre dauert, dass es keinen Präsidenten gibt oder dass es wieder keine Ahnung, dann irgendwie in 2 Jahren heißt, wir sind jetzt hier im Hintergrund zum Schluss gekommen, wir brauchen es nicht mehr. Also das müssen sie besser machen und daraus müssen sie lernen, das ist ganz klar. Aber das steht und fällt mit der Kommunikation und natürlich auch mit diesem, dass sie es gewohnt waren, dass das alles harmonisch war in den letzten Jahren. Deswegen habe ich auch ehrlicherweise diese Abstimmungsmethode als unprofessionell bezeichnet.
Kärtchen.
Mit Kärtchen, aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, habe ich dann auch intern nochmal nachgefragt. Wenn du halt jahrelang überwältigende Mehrheiten hast, brauchst du dir kein teures elektronisches Abstimmungssystem anzuschaffen. Wenn du aber dann vielleicht erahnen kannst, jetzt könnte es ein bisschen kontroverser werden und jetzt kommen vielleicht auch mal mehr Leute als in den vergangenen Jahren, dann sollte man reagieren. Also meines Wissens nach kann man sowas auch leihen, glaube ich. Was aber auch dazu kommt, und da müssen wir Journalisten ja schon auch ehrlich sein, bei jeder technischen Panne, bei Verein oder XY sind wir natürlich dann auch schnell dabei und sagen, das ist auch unprofessionell, ob es jetzt bei Schalke oder bei Stuttgart ist, wenn das Ding dann nicht funktioniert. Also das nur am Rande.
Ja, und wenn zum Beispiel gar nicht klar ist, wurde die eine Tribüne, die dann nochmal andere Geräte bekommen haben, wurde das überhaupt mitgezählt? Also man kann schon sehr, sehr viele Parallelen zum VfB ziehen, der ja wirklich vor der Haustür quasi liegt vom SC, auch bei der Frage Präsident des e.V., gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender und aber so weiter und so fort.
Aber es gibt eben eine ausgegliederte Profigesellschaft und das ist der große Unterschied.
Genau.
Es ist kein eingetragener Verein.
Das stimmt. Aber ich finde es halt insofern relevant, weil es eben zum einen so ist, also im Misserfolgsfall gucken alle ganz genau hin, im Erfolgsfall, und der SC ist gerade brutal erfolgreich, also du hast die Zahlen schon genannt, 200 Millionen Umsatz gerissen, man hat die Personalkosten sogar reduziert um einen 2-stelligen Millionenbetrag, das wurde gar nicht thematisiert, wie das eigentlich möglich war, also aktuell
das sind übrigens die Prämien wunderbar. Vor allem, Max.
Wegen der leistungsbezogenen Verträge, weil man
nicht Europa bekommt. Oder? Genau, und Prämien, Europapokal und so, da ist natürlich dann ganz am Ende des Jahres, wenn du im Achtelfinale warst und bist am Ende Fünfter oder Sechster, hast du natürlich viel mehr Punkt- und Erfolgsprämien, als wenn du eben dann Zehnter wirst und hast zwar trotzdem noch Achtelfinale oder kannst es jetzt wieder anders aufstellen ohne Europapokal, dann hast du natürlich insgesamt weniger Lizenzspieler-Etat.
Ja, aber können wir andere Vereine sehen, was so ein Anteil sein kann an modularen Gewinnbeteiligung letztlich ja indirekt der Spieler. Ich glaube 85 Millionen war der Personaletat oder 82 und er ist auf 70 runtergegangen. Also das ist ja schon nicht so unerheblich. Aber genau in solchen Phasen, da passieren dann eben auch manchmal Fehler, die man dann erst Jahre später feststellt. Und gleichzeitig befinden wir uns gerade in einer Phase, wo alle sehr genau auf 50 plus 1, die Mitgestaltung in Vereinen und so weiter blicken und es auch wichtig ist zu präsentieren, es gibt hier auch einen Teilhabeprozess für die Mitglieder, die das wollen, plus der SC hat ja gerade durch eine MitgliederInnenbefragung ja auch eine relativ gute Datenbasis zu wissen, was wollen eigentlich diejenigen bei uns, die Mitglied sind. Das war ja auch Teil dieser Mitgliederversammlung, die man da durchgeführt hat, die Ergebnisse eben dieser Befragung zu präsentieren. Und das sind ja eigentlich alles Dinge, wo man sagen würde, okay, das ist eine sehr, sehr gute Umgebung, um das jetzt mal glatt zu ziehen und auch offen zu diskutieren. Und dass der SC es dabei wieder nicht geschafft hat, das richtig einzuschätzen, finde ich bemerkenswert. Jetzt können wir gucken, wie schnell man jetzt eine Umsetzung ist. Ich weiß noch, dass das Projekt oder das Konzept gegen sexualisierte Gewalt im Stadion. Da hat man gefühlt 2 Jahre drauf gewartet. Ich bin gespannt, wie es jetzt mit dem Präsidentenamt wird, ob man das schneller hinbekommt und in welcher Art und Weise.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also das haben wir ja angesprochen und ich glaube, das wissen sie auch. Was man noch dazu sagen muss und was man schon auch differenzieren muss, ist natürlich auch schwierig, wenn dann die Person Eberhard Fugmann, der im Amt war, nicht mehr auf der Mitgliederversammlung ist, die Mitglieder zu Recht wissen wollen, was werft ihr dem eigentlich vor, was hat er denn jetzt schlecht gemacht und dann den schmalen Grat zu treffen, diese Person eben nicht persönlich zu beschädigen und trotzdem vielleicht inhaltlich 2, 3 Punkte anzudeuten, die ein bisschen mehr Informationen preisgeben, das ist natürlich wirklich ein sehr schmaler Grat. Also auf der einen Seite finde ich es schon eine Qualität, über einen Nicht-Anwesenden jetzt eben nicht herzuziehen oder keine schmutzige Wäsche zu waschen. Auf der anderen Seite wäre ein Mittelweg, der aber nicht einfach ist, das gebe ich zu. Und so habe ich es ja auch geschrieben, ein bisschen konkreter hätte es schon sein dürfen, als eben diese Aussage, nur der Fandialog ist nicht so gelaufen wie gewünscht. Aber das ist natürlich trotzdem schwierig, ne? Weil beschädigt geht er so oder so, je nach Lesart dann raus. Wenn du nichts sagst und sagst, wir hatten aber Vorbehalte und haben uns jetzt irgendwie getrennt, dann sagt ja ein Mitglied auch in dem Text zitiert, das ist sehr beschädigend für Herrn Fugmann. So, und wenn du dann ein bisschen was sagst, um auch der absolut nachvollziehbaren Mitgliederfrage zu antworten, was habt ihr mir jetzt dann eigentlich vorzuwerfen, dann musst du eben wirklich genau das treffen und sagen, vielleicht 2, 3 Punkte nennen, die jetzt nicht zu sehr persönlich sind, die aber dann doch auf das Inhaltliche und die aber, wie wir alle wissen, wenn wir betroffen wären, dann doch wieder in Richtung der Person gehen, ist ja ganz klar. Wenn du feststellst, okay, der hat es jetzt nicht aus unserer Sicht gut genug gemacht, dann ist es halt so, aber dann muss man auch dazu stehen, das zählt natürlich auch dazu.
Also das ist doch schön zu sehen, dass neben allen sportlichen Themen es auch da noch Dinge gibt, für die es sich lohnt, SC Freiburg-Reporter zu sein und für die es sich auch lohnt, sich einfach mal eine Stunde Zeit zu nehmen oder ein bisschen mehr und über den SC zu sprechen. Carsten, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Vielen, vielen Dank, dass du hier im Rasenfunk warst. Man kann dich natürlich auch im Kicker Daily Podcast hören, das habe ich anfangs gar nicht erwähnt, und beim Kicker lesen und deinen Artikel auf Kicker Plus zur Mitgliederversammlung, den möchte ich da allen nochmal sehr ans Herz legen. Ich werde ihn verlinken in den Shownotes. Carsten Schröter-Lorenz vom Kicker, danke dir, dass du hier mit dabei warst im Rasenfunk.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wieder Spaß gemacht.
Das freut mich sehr zu hören. Mir ebenso. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall-, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht. Oder ihr geht auf rasenfunk.de und klickt auf den Unterstützen-Button. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Flop, bei Tim aus Berlin-Zehlendorf, bei Santago Munes 09, bei Dopmaschine, bei Der Bartu und bei Marco. Sie alle haben uns unterstützt in der jüngeren Vergangenheit. Ganz herzlichen Dank dafür, rasenfunk.de, da bekommt ihr alle Informationen und verteilt diese Folge auch sehr gerne bei interessierten HörerInnen weiter, denn immer noch nicht kennen alle den Rasenfunk und das ist natürlich ein Manko. Bleibt gesund, bis bald hier im Rasenfunk, macht's gut, ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.